Hey!
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Da sind wir wieder mit unserem täglichen Radsport-Update hier bei uns auf meinsportradio.de. Malte Asmus und Lukas Kruse begrüßen euch zum Spagat zwischen der Tour de Pologne, Tour of Utah, Vuelta a Burgos und natürlich der Rad-EM. Da gab es gestern dann auch nochmal wieder Medaillen zu verteilen, auch aus deutscher Sicht. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Bevor wir aber zur Rad-EM kommen, das machen wir wie immer ganz hinten dran. Als krönenden Abschluss sozusagen schauen wir zur Tour de Pologne. Da stand die 5. Etappe auf dem Programm. Die 4. Etappe, als es hochging ins Adlernest, da hatte Michael Kwiatkowski ja gewonnen. Und der legte auf der 5. Etappe, Lukas, gleich nochmal nach.
Ja, der scheint in seiner Heimat richtig Spaß am Radfahren zu haben. Grundsätzlich hat er das ja auch, 8. Saisonsieg jetzt mittlerweile, aber er baut seine Führung hier aus und schickt sich an, am Ende hier auch ganz oben zu stehen und den Gesamtsieg zu feiern. Es gab erneut eine ansteigende Zielgerade, wieder ein welliger Parcours, also genau das, was Kwiatkowski eben so mag. Und diesmal ist er eben nicht die Attacke anderer Konkurrenten mitgegangen, sondern die von Georg Breidler, der attackiert hatte auf dieser Schlussrampe eben oder auf diesem Schlussanstieg, dem einigermaßen einfachen allerdings noch vergleichsweise. Denn Pascal Ackermann konnte auch folgen. Der ist ja eher als Sprinter bekannt, aber er kann es eben auch auf hügeligen Passagen. Hat sich dort ans Hinterrad von Kwiatkowski geheftet, konnte das Tempo nicht ganz mitgehen, wurde am Ende Vierter und Kwiatkowski hat den Sprint eben von vorne durchgezogen. Dahinter haben sich dann noch Dylan Teuns von BMC und Enrico Bataglin von Lotto NL Jumbo geschoben, aber Ackermann mit Platz 4 und einer sehr, sehr guten Leistung. Hat er sich jetzt das Punktetrikot erobert und kann mit dieser Rundfahrt nach 2 Etappensiegen und diesem aktuellen Stand in der Punktewertung natürlich sehr, sehr zufrieden sein. Und Kwiatkowski kann das auch sein, denn er führt jetzt in der Gesamtwertung 12 Sekunden vor Dylan Teuns. George Bennett ist Dritter in der Gesamtwertung, hat 20 Sekunden Rückstand. Und dann kommen Sergej Czernecki, Thibaut Pinot und Daniel Moreno mit jeweils 24 Sekunden Rückstand. Also das sind schon ein paar Abstände. Und auf der heutigen Etappe wird es wieder relativ wellig, also wieder die nächste Gelegenheit für Kwiatkowski Zeit gut zu machen, aber natürlich auch für die anderen, ihn vielleicht zu ärgern und ihrerseits einen Angriff zu wagen.
Würdest du ob der Abstände und ob des noch zu fahrenden Profils schon sagen, war schon eine leichte Vorentscheidung oder ist da noch wirklich alles drin?
Da ist auf jeden Fall noch alles drin. Gerade die 7. Etappe, dort gibt es nochmal einen Schlussabschnitt, der auch relativ anspruchsvoll aussieht auf dem Profil, wo es auch nochmal einiges geben kann. Kwiatkowski ist ein verdammt guter Fahrer, also er hat jetzt natürlich alle Trümpfe in der Hand, aber es sind eben auch noch Fahrer wie Thibaut Pinot, wie George Bennett, oder auch Fabio Aru hier am Start. Auch Emanuel Buchmann ist durchaus zuzutrauen, nochmal in die Offensive zu gehen. Also die Konkurrenz ist eben da. Aber Team Sky hat schon häufig gezeigt, dass sie sowas auch verdammt gut verwalten können. Von daher, er hat natürlich alle Vorteile, aber die Konkurrenz ist stark und wird es ihm nicht einfach machen. Und es gibt jetzt eben keine Sprintetappe mehr, sondern das bleibt wellig und anspruchsvoll. Und da darf sich auch Kwiatkowski keine Schwäche erlauben. Und ich denke, 12 Sekunden sind immer schnell mal verloren oder gewonnen. Und deshalb, es bleibt spannend.
Zumal es heute dann auf dieser 6. Etappe über 129 Kilometer von Zakopane nach Bukowina, Tatranska, 12 kategorisierte Anstiege gibt. Also das wird schon dann ein sehr, sehr anspruchsvolles Terrain. Anspruchsvolles Terrain, das bringt uns zur Tour of Utah, zur 2. Etappe. Auch die hatte es durchaus in sich und am Ende gab es einen Premierensieger.
Ja, ganz genau. Sepp Kuss von Lotto NL Jumbo hat einen verdammt beeindruckenden Premierensieg hingelegt, nämlich seinen ersten Profisieg mit einem 50 Kilometer Solo eingefahren. Er hatte sich nämlich 50 Kilometer vor dem Ziel an dem Anstieg des Tages, der gleich mal es ordentlich in sich hatte, nämlich 17,3 Kilometer lang war und zur ersten Kategorie zählte. Dort hat er sich abgesetzt und ward nicht mehr gesehen von der Konkurrenz und hat am Ende 29 Sekunden Vorsprung auf die Verfolger mit ins Ziel gebracht. Nielsen Paulus, sein Teamkollege, hatte sich auch noch abgesetzt und hat dafür gesorgt, dass nachdem im Prolog ja BMC mit 3 Fahrern den Sieg feiern konnte, jetzt eben ein Doppelsieg bei Lotto NL gefeiert werden konnte. Aber beeindruckend, dass man mit einem 50 Kilometer Solo seinen Profisieg einstand gibt, hat damit auch gleichzeitig die Gesamtführung erobert vor seinem Teamkollegen TJ van Garderen von BMC aktuell Dritter. Also da läuft alles nach Plan für Lotto NL, denn Paulus ist ein junger Fahrer, der durchaus Ambition hat, auch mal später ein guter Rundfahrer zu werden und mit 21 sich da in eine gute Position gebracht hat, um zumindest die Konkurrenz ärgern zu können, auch auf den nächsten Etappen noch. Und auch Sepp Kuss ist durchaus was zuzutrauen, der ist 23 Jahre jung, auch er durchaus ein Fahrer, der in der Gesamtwertung mal Ambition haben könnte. Jetzt hat er erstmal seinen ersten Profisieg gefeiert und mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Das war auf jeden Fall verdammt stark und so kann man, wie gesagt, seinen Einstand im Profifeld genüsslich feiern, gerade als Amerikaner in den USA auch noch was ganz Besonderes.
Den nimmt man sozusagen mit Kusshand. Also schale Wortwitze, die bieten sich bei diesem Zieleinlauf absolut an. Und der gute Paulus, alles andere als powerless. Ja gut, okay, lassen wir es. Gehen wir weiter zu Vuelta a Burgos und zum nächsten Premierensieger. War gestern so der Tag der Newcomer?
Ja, und der jungen Fahrer auf jeden Fall. Vor allem, es wurde im Massensprint entschieden, die Vuelta a Burgos. Und das, obwohl auch hier ordentlich Höhenmeter abgespult werden mussten. Aber Team Sky hatte kein Interesse daran, eine Ausreißergruppe wegfahren zu lassen. Hat sie, wie schon am Vortag auf der ersten Etappe, 14 Kilometer vor dem Ziel gestellt. Und dann gab es eben einen Massensprint, da es sich eben diesmal auch mehr anbot. Denn die Zielgerade sogar leicht abschüssig. Also genau das Richtige für Sprinter. Und Matteo Moschetti von Polartec Cometa, einem Kontinent, Team hat hier seinen ersten Profisieg feiern dürfen. Der ist 21 Jahre jung, also zählt definitiv auch noch zur Nachwuchsklasse und hat sich durchgesetzt gegen Jon Abarasturi, den Spanier, der doch eher schon mehr Erfolge auf seinem Konto hat und jetzt auch der neue Gesamtführende ist und Davide Ballerini von Androni, der Italiener. Also Dritter, zwei Italiener, zwei junge Italiener, denn Ballerini auch erst 23 auf dem Podest. Neuer Gesamtführende Abarasturi einfach nur durch die besseren Etappenplatzierungen. Es gibt nämlich keine Bonifikation im Ziel bei der Vuelta a Burgos. Und ja, das sorgt eben dafür, dass es hier nur durch Ergebnisse und Zeitabstände entschieden wird. Und heute, da werden die Zeitabstände definitiv auftreten, denn es gibt einen 8,2 Kilometer langen Schlussanstieg, der im Schnitt 9,1% steil ist. Dort wird wohl die erste kleine Richtungsweisung oder die große erste richtungsweisende Etappe stattfinden und entschieden werden. Denn hier wäre heute der stärkste ist, der hat definitiv gute Chancen auf den Gesamtsieg und der große Favorit ist Miguel Angel Lopez von Astana, der wohl auch als Top-Favorit für diese Rundfahrt geht.
Also mal gucken, ob er sich dann tatsächlich auch durchsetzen wird. Das waren unsere drei Rundfahrten, über die wir heute auch wieder hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk in Zusammenarbeit mit radsportnews.com gesprochen haben. Jetzt gucken wir aufs aktuelle Transfergeschehen. Täglich bereiten wir das ja für euch auch auf. Was hat sich getan auf den einzelnen oder bei den einzelnen Teams, was hat sich getan bei den Transferverhandlungen? Und da kann man vor allen Dingen bei Lotto Soudal erstmal gucken. Da wird ja ein Nachfolger von André Greipel gesucht und der ist auch gefunden worden. Junger Mann.
Ja, Caleb Ewan, ein durchaus bekannter Name, der schon den ein oder anderen Erfolg einfahren konnte in der Vergangenheit. Er wurde lange als Nachfolger gehandelt, jetzt ist er bestätigt worden, soll also in die Fußstapfen treten von André Greipel, die ja nicht unbedingt klein sind, und wird dort eben in den nächsten Jahren sprinten und ist definitiv eine sinnvolle Verstärkung, denn du hast es angesprochen, junger Mann, das heißt, er ist auch langfristig eine Option bei Lotto Soudal, wenn er das dann möchte und das Team das auch möchte, aber zumindest steht erstmal fest, 2019 Caleb Ewan für Lotto Soudal und das wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Er kommt von Mitchelton Scott, wollte eigentlich die Tour fahren, die haben sich aber da ganz auf Gesamtwertung konzentriert. Da war er ein bisschen ein bisschen angesäuert, kann man sagen. Das kennt man ja zum Beispiel noch von Elia Viviani, der bei dem Giro von Sky nicht berücksichtigt wurde. Ähnlicher Fall jetzt also bei Ewan und deshalb hat die Verpflichtung auch durchaus Sinn gemacht für ihn, weil er eher mit Mitchelton Scott nicht mehr so ganz glücklich war.
Also so sieht's aus. Und es gibt von BMC auch nochmal wieder Nachrichten. Das Team, was sich ja am Ende der Saison auflöst bzw. umbenennt, hat den nächsten verloren. Bahrain Merida profitiert.
Ganz genau, Bahrain Merida ja auf großer Shoppingtour, da scheint der Scheich das Portemonnaie mal ordentlich gezückt zu haben und Geld investieren zu wollen. Man will vielleicht etwas näher ranrücken noch an Sky. Das Team, ich habe es gestern schon gesagt, wird aufgebaut um Vincenzo Nibali, auch zwei deutsche Fahrer schon dabei. Und jetzt der nächste Italiener, Damiano Caruso, der kennt Nibali auch schon gut, wird also jetzt auch für Bahrain Merida fahren. Es wird also, wie gesagt, ordentlich Geld in die Hand genommen. Das Team wächst und auf der anderen Seite bei BMC oder dem Nachfolgeteam CCC. Da gibt es auch einige Gerüchte. Geraint Thomas soll da eine Anfrage bekommen haben. Das hat das Team auch bestätigt. Der Toursieger, also da auf dem Zettel von CCC. Ob das was wird, das wird die Zeit zeigen und werden wir natürlich auch beobachten. Aber zumindest das alte Gerüst bröckelt immer weiter. Da wird sich ein ganz, ganz neues Team formieren.
Und damit gucken wir zur Rad-EM. Die Bahnradwettbewerbe sind beendet. Es geht jetzt noch auf die Straße und auch da wurde gestern dann zweimal im Zeitfahren noch Edelmetall verteilt. Einmal bei den Damen, einmal bei den Herren. Und beide Male gab es eine Medaille aus deutscher Sicht. Beide Male gab es Bronze. Fangen wir mal mit den Damen an. Trixi Worak hat sich da durchgesetzt, hat ein unheimlich starkes Finish gehabt und war am Ende trotzdem überrascht, dass es zu Bronze gereicht hat.
Ja, weil sie eben relativ langsam angegangen ist, das Rennen. Auf den ersten Kilometern lief es noch nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat für die 36-Jährige. Allerdings hat sie dann hinten raus eben gezeigt, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. 1:09 der Rückstand auf die Goldmedaille, das ist schon relativ happig, aber die beiden Niederländerinnen, die dort vorne die Goldmedaille unter sich ausgemacht haben, die lagen dafür relativ eng beieinander. 2 Sekunden trennte Ellen van Dijk, die Gold geholt hat, von Anna van der Breggen, die am Ende sich mit der Silbermedaille begnügen musste, aber für Trixi Worak durchaus ein großer Erfolg und aus deutscher Sicht natürlich auch Bronzemedaille und das zum Ende oder nach einer so starken Karriere, die Trixi Worak ja jetzt schon hatte. Definitiv nochmal ein i-Tüpfelchen und eine gute Leistung von ihr. Und da kann man mit Bronze durchaus zufrieden sein, denn die Niederländerinnen haben hier alles überstrahlt. Und die hatten ja auch nach dem Straßenrennen, ich hatte es angesprochen, da lief am Ende ziemlich viel schief. Denke ich, mit diesem Doppelsieg hat man sich da ein bisschen für entschädigt.
Lisa Brennauer gestern gestürzt, die hatte ja im Straßenrennen dann auch noch eine Medaille geholt vor wenigen Tagen, ja auch die Bronzemedaille sich gesichert, also damit waren es schon 2 Bronzemedaillen, die die deutsche Mannschaft auf der Straße eingefahren hat und es folgte die dritte durch Maximilian Schachmann, auch der Dritter geworden, auch der mit einer Bronzemedaille am Ende nach dem Zeitfahren dekoriert, vorne, da konnte er aber in den Kampf um Gold nicht eingreifen, das machten Viktor Kampenarz, der Europameister, und Jonathan Kostroviejo unter sich aus und das war ein unheimlich enger Krimi.
Ja, 0,6 Sekunden am Ende der Abstand zwischen dem Belgier und dem Spanier. Viktor Kampenarz gelingt am Ende die Titelverteidigung, aber da kann man nicht mehr über irgendwelche taktischen Fehler oder so sprechen, sondern das war dann am Ende einfach Nuancen, die dort unterschieden haben. Vielleicht sogar einfach nur ein falscher Tritt oder so. Wahnsinnig bitter für Castrovejo natürlich, der wird sich ein bisschen geärgert haben, ob der knappen Niederlage für Kampenarz am Ende, also die Titelverteidigung, und ich glaube Maximilian Schachmann, der ist mit der Bronzemedaille mehr als glücklich, der fährt ein großartiges Jahr, generell läuft es ja gerade für die jungen deutschen Radprofis sehr, sehr gut, für ihn die ersten beiden Profisiege in diesem Jahr, darunter einer beim Giro d'Italia, jetzt Bronze bei der Europameisterschaft, ich glaube besser kann ein Jahr aus Sicht von Maximilian Schachmann gar nicht laufen und am Ende 28 Sekunden Rückstand auf Gold, da fehlt noch ein bisschen was, aber es macht auf jeden Fall Hoffnung, dass Schachmann in den nächsten Jahren noch den ein oder anderen Erfolg einfahren kann und ich denke, der ist auf jeden Fall mehr als zufrieden mit Bronze.
Und er hatte ja auch noch damit zu kämpfen, dass während seiner Fahrt über den Parcours so in der Innenstadt dann der Regen einsetzte, da musste er sich ja dann auch noch mit auseinandersetzen, wird vielleicht auch noch ein bisschen zum Abstand beigetragen haben, wie hast du es gesehen?
Durchaus, man muss da natürlich immer vorsichtiger sein, wenn die Straße etwas nass ist, dass man da nicht wegrutscht, aber trotzdem, wie gesagt, der Abstand ist in Ordnung, die Leistung ist in Ordnung, er wird da jetzt nicht irgendwie noch große Fehler nach Betrachtung machen. Ich denke, er hatte einige Spezialisten in Anführungsstrichen hinter sich gelassen. Alex Dowsett aus Großbritannien, Stefan Küng, Jos van Emden, das sind alles großartige Zeitfahrer. Und wenn er sich da dann eben auf Platz 3 einreiht, dann wird er sicherlich nicht mit Regen oder ähnlichem hadern, sondern das wäre eher der Fall gewesen, wenn er vielleicht um 2 Sekunden verloren hätte und am Ende der Fahrer vor ihm eine trockene Straße gehabt hätte. So ist er, denke ich, vollkommen zufrieden und da spielen dann diese Sachen natürlich irgendwo eine Rolle, aber werden in seiner Nachbetrachtung wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen.
Das kann er auf jeden Fall auch sein. Wir bleiben dran am Radsport und natürlich auch an der EM in Glasgow, werden euch weiter auf dem Laufenden halten hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk von meinsportradio.de und radsportnews.com. Vielen Dank an Lukas Kruse.
Sehr, sehr gerne.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.